Wissen Sie, wie der reichste Praktikant zur Zeit heißt? Vielleicht der reichste, ich weiß nicht. Miroslav Klose. Er war Praktikant in dieser Woche im Länderspiel. Er ist zurzeit Praktikant bei Yogi Löw, dem besten Trainer der Welt. Er will lernen, auch ein Trainer zu werden, dem besten Trainer. Zum Praktikum, das ist ja im Moment überall gang und gäbe. Praktikum, das ist etwas, was jeder machen muss in der Schule schon, später auch in Berufen, nach dem Studium. Immer wieder muss man Praktika vorzeigen, vorweisen. Was ist wichtig, wenn man so ein Praktikum hinter sich hat? Dann gibt es vielleicht so bestimmte Fragen, bestimmtes, was man noch wissen will. Ich stell mir vor, dass es den Jüngern ähnlich war. Das waren vielleicht die Praktikanten bei Jesus. Nicht nur 14 Tage, nicht nur eine Woche, sondern vielleicht drei Jahre ungefähr. Was haben Sie Jesus gefragt? Was haben Sie eigentlich von ihm wissen wollen, so nach diesen vielen Stunden, die Sie miteinander erlebt haben? Was ist wichtig, Jesus? Was ist das eine, was ich dich noch fragen will? Wie geht das mit dem Heilen? Würde mich sehr stark interessieren. Wie funktioniert das, dass bei dir, wenn du gebetet hast, fast jeder gesund geworden ist? Oder wie das mit dem Brot vermehren? Ich habe das diese Woche zweimal gelesen. Wie hast du das gemacht? Wie kann das sein, dass aus 5 Broten plötzlich 12 Körbe werden? Oder Wasser und Wein. Wie geht das? Das würde jeder Winzer vielleicht gerne wissen. Sturmstillung und auf dem Wasser gehen. Wir haben so viel Erstaunliches gehört und gesehen und erlebt. Aber was Sie Jesus fragen nach Ihrem Praktikum, ist die Frage, Jesus, lehre uns beten. Sie fragen nicht nach den Wundern und den spektakulären Sinn. Sie fragen Jesus, wie kann man so beten, wie du das tust? Weil sie spüren, das ist das, womit alles, was wir erleben, eigentlich beginnt. Das ist das, was alles, was wir erleben, auch trägt. Jesus, lehre uns beten. Beten kommt ja nicht einfach über uns. Das wäre schön. Sondern es ist hart umkämpft. Und wenn wir über Beten sprechen, ist es wahrscheinlich so, dass 98% erstmal sagen, da habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich es sowieso zu wenig tue, oder? Und dass wir immer auch von daher denken. Aber die Jünger waren so fasziniert von dem, was Jesus tat und haben ihn gefragt, Jesus, lehre uns beten. Und dann kommt ja diese bekannte Geschichte und dann kommt das Vaterunser, dass er ihnen auch als Gebet an die Hand gibt, was uns gegeben ist, was uns durch die ganze Christenheit begleitet. Das Erste, was er dann aber vor dem auch lehrt, was ist das, was wohl das Erste und Wichtigste ist beim Beten? Wie wird Gebet erhört? Wie betet man, dass das Gebet erhört wird? Wäre eine Frage. Oder wann wird Gebet erhört und wann nicht? Was ist richtig und was ist falsch? Wie lange soll man beten? Welche Form ist richtig? Liturgisch, still, Lobpreis, Fürbitte. Welche Form ist richtig? Was ist das Erste, was Jesus dann sagt, als er anfängt mit der Lehre? Und diesen Text wollen wir heute Morgen miteinander anschauen. Welchen Knopf drücke ich? Den. Matthäus 6 in der Bergpredigt, Verse 5 bis 8. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Was ist das Erste, worüber Jesus lehrt seinem Praktikanten? Er sagt, der Ort ist entscheidend. das stille Kämmerlein. Das ist schon seltsam. Kann das denn sein? Warum machen wir das denn hier eigentlich, wenn wir alle uns in stille Kämmerlein zurückziehen sollen? Das kommt irgendwie direkt komisch. Warum ein bestimmter Ort? Was ist denn? Wir können doch überall beten. Wir können doch im Auto beten, bei der Arbeit. Betet alle Zeit, heißt es auch in der Bibel. Was ist mit diesem Ort gemeint? Was ist das, wenn er sagt, geh in dein Zimmer und schließ ab und rede zu dem Vater im Verborgenen? Was ist das mit diesem Gebet und der Verborgenheit? Das ist das, was uns heute Morgen ein wenig bewegen soll. Denn das spüre ich, das ist etwas ganz Entscheidendes, um die Freude am Gebet und auch die Freude im Gespräch mit Jesus ganz neu auch zu erhalten. Ein erster Gedanke, der Vers 5. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen und von den Leuten gesehen werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Beten, das ist für viele Menschen, nicht nur für Christen, etwas ganz wichtig. Jede Religion hat das Gebet in irgendeiner Weise auch in ihrem Programm. Das ist ja nicht etwas, was wir jetzt als Alleinstellungsmerkmal haben. Gebet gibt es überall und es gibt wahrscheinlich auch viele, viele Menschen, die nicht an Gott glauben oder an irgendeinen anderen Gott, die viel mehr beten vielleicht als wir selber. Jesus sagt, betet nicht wie Menschen, wie Heuchler, so sagt er. Das Wort ist eigentlich damit gemeint, Menschen, die Gebet wie so eine Maske aufziehen. Betet nicht die Menschen, die das Gebet als Maske gebrauchen. Sie leben es, gesehen zu werden, so sagt Jesus. Warum spricht Jesus das an? Was ist da für ihn so wichtig? Warum redet er über dieses Maskengebet, über dieses Heuchlerische? Denn die Menschen, die das getan haben, die er anspricht, die Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren ja keineswegs so nur Leute, die sagen, wir machen das mal nur so aus Proforma, weil es dazugehört, der Tradition, sondern weil sie wussten, Gebet ist das ganz Zentrale. Sie waren die Autorität im Land, wenn es um den Glauben ginge, wenn es darum ginge, das hochzuhalten, was alle anderen vielleicht vergessen haben. Die sich ernst meinen, die sich investiert haben, die sich hingegeben haben, die Zeit und Geld und alles ihr Leben für Gott gegeben haben. Aber ihnen sagt Jesus, ihr zieht das Gebet wie eine Maske an. Ihr wollt gesehen werden. Ihr wollt gesehen werden, wenn ihr betet. Was ist da, was steckt dahinter? Was meint Jesus? Jesus sagt, wir beten entweder unter dem Blick der Menschen oder wir beten unter dem, dass Gott uns anschaut. Und hier beschreibt er das eigentlich mit das, was uns am meisten Freude beim Beten nimmt, wenn wir sagen, wir schauen darauf, was die Menschen denn so denken, was die Menschen denn sehen sollen. Sie lieben es, von den Menschen gesehen zu werden. Nicht nur beim Beten, wir machen das auch bei anderen Sachen. Almosen geben, nennt er noch als Beispiel, oder Fasten. Das ist hier in der Bergpredigt gleich im Anschluss auch. Jesus sagt, das Entscheidende ist, dass du dein Glauben lebst vor dem Angesicht, vor dem Blick Gottes. Nicht vor dem Blick der Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir eben gegangen ist, als wir hier standen. Worauf hast du geachtet? Worauf ging dein Blick? Wer die Hände hebt, wer sich wieder hingesetzt hat oder wer überhaupt nicht mitgesungen hat, worauf ist unser Blick gerichtet? Wollen wir gesehen werden, wie gut wir das können, wie gut wir singen können? Ich denke, wir sollen die Pharisäer nicht zu schnell kritisieren. Ich kann die gut verstehen. Pharisäer waren die frommen Leiter der damaligen Zeit. Aber wenn man so ein Mensch ist, der sich ganz für Gott hingibt, was sieht man denn von dem? Was kann man denn von dem an Erfolg greifbar machen? Die anderen haben ein Haus gebaut, die anderen haben Beruf und Erfolg und Geld gesammelt. Die haben Kinder. Was haben sie denn geschafft als Pharisäer? Sie bearbeiten keinen Boden, sie bauen keine Häuser, sie bauen keine Stühle, sie fangen keine Fische, sie haben keinen eigenen Betrieb. Sie haben die Bibel und den Glauben. Was sie lehren und leben und lesen, was habe ich vorzuweisen als Pastor? Ist eine ganz entscheidende Frage, wenn man das wird. Was habe ich denn da vorzuweisen, wenn ich jetzt sage, ich bin Pastor und ich bete 4 Stunden am Tag für meine Gemeinde? Würdet ihr das wollen? Das Dilemma vieler Pastoren, dann geht es schnell darum, wer hat wie viele Mitglieder, wie groß ist der Gottesdienst und wie schön ist das Haus, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Da muss man sich zeigen, da muss man sich darstellen. Und das ist das, was Jesus sagt, ihr zieht den Glauben auf, ihr zieht das Gebet auf wie so eine Maske, damit es Menschen sehen. Damit es Menschen sehen. Und Jesus ist da sehr kritisch. Aber es ist doch auch wichtig, dass wir gesehen werden. Jedes Kind, das zur Welt kommt, lebt, weil es gesehen wird. Jedes Kind, jedes Baby, das du im Arm hast und es nicht anschaust oder wegschaust, wird daran scheitern. Die Babys können nicht sprechen am Anfang. Manchmal sogar noch gar nicht hören, glaube ich, oder? Aber sie sehen. Sie sehen den Blick der Mutter. Sie sehen den Blick des Vaters. Sie sehen die Familie. Das ist umgekehrt, ne? Man sieht zuerst nicht und dann hört man. Aber dieser Blick ist entscheidend, damit man weiß, ich bin angenommen, anerkannt, ich bin beachtet. Und so geht es weiter als Kind, so geht es weiter als Teenager. Wir brauchen diesen Blick der Beachtung, ich sehe dich, ich kenne dich, ich liebe dich. Ich werde beachtet. Und dann gibt es aber so einen Kreislauf, der daraus erwächst, der uns oft begleitet, aus diesem Erkennen, aus diesem Anerkennen folgt die Beachtung, dann aber schon schnell auch Erwartungen. Du bist so und so gut, du kannst das und das, dann bring das auch, dann gib es auch. Du hast diese Arbeit angenommen, dann musst du sie auch richtig gut machen. Du musst Dinge erfüllen, damit dein Ansehen, damit das, dass Leute dich ansehen, auch erhalten bleibt, musst du diesen Standard der Erwartungen auf jeden Fall erfüllen. Und langsam schiebt sich das auch in eine negative Sicht. Ich muss das machen. Wenn das ich nicht mehr mache, wenn ich das nicht mehr hinkriege, wenn ich diesen Erfolg nicht mehr habe, dann schaut mich keiner mehr an. Dann schaut mich auch Gott nicht mehr an. Wenn ich das nicht hingekriegt habe und weil ich das nicht hingekriegt habe, schaut mich keiner mehr an. Dann kommt am Ende die Beschämung über sich selber, vielleicht über andere. Ich bin wertlos. Deswegen spricht Jesus das an, er sagt, ihr müsst darauf achten, was euer Lohn ist. Wir haben am Ende vielleicht nur diesen Lohn, dass wir Tagelöhner sind der Menschenfurcht. Dessen, wie sie mich sehen, wie sie mich anschauen, was sie von mir sagen, wie sie über mich denken. Wir strecken uns aus nach diesem Blick. Wir tun alles, wir sind richtig fromm, wir tun alles, was nötig ist, aber erwarten eigentlich den Lohn von dem, was andere über mich da sagen. Ob ich das richtig mache, ob die anderen das richtig machen. Dann ist dein Lohn dahin, sagt Jesus. Sie haben ihren Lohn dahin. Sie kennen ihren Lohn. Und der ist nicht so groß, der ist eher bescheiden. Da wird Beten zum Mittel, zum Zweck. Beten soll ja nicht leere Worte aneinander reden, sagt Jesus, sondern macht es nicht so. Der Vater weiß doch längst, was ihr braucht. Beten ist Mittel zum Zweck, wenn wir nur diese Maske aufziehen. Dann ziehe ich sie eben mal für 3 Minuten an, weil das mein Problem ist, was ich zu bewältigen habe. Wir machen nie was einfach nur so. Nie. Immer haben wir einen Grund. Wir machen nicht einfach nur Dinge nur so. Und schnell ist das beim Beten auch so. Wir halten die Ehre oder die Kritik und schnell wird das Beten zum Mittel, zum Zweck. Etwas zu bekommen, was ich nicht selber schaffe, religiöse Pflichten erfüllen, damit ich dazugehöre, damit mich hier auch jeder akzeptiert, so wie ich vielleicht sein muss, die richtigen Worte sage, an der richtigen Stelle Ja und Amen sage, dem gerecht werden, was Menschen, was vielleicht auch Gott meiner Meinung nach erwartet. So sagt Jesus, machen es alle Religionen, so machen es alle. Man plappert richtige Worte und dann ist man angesehen. Wenn ich nach diesem Modell bete, will ich mal sagen, dann ist das mühsam. Das macht keinen Spaß. Das macht wirklich nicht viel Freude. Soll Beten Spaß machen? Kann man das überhaupt sagen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mit Menschen zusammen seid, die, mit denen ihr ja immer Probleme habt, wo ihr denkt, ah, was benimmt er sich jetzt wieder so? Was sagt er denn? Warum redet er so? Was macht er so? Da wird das Zusammensein jetzt nicht irgendwie zur Riesenfreude. Da ist man dann auch eher geneigt zu sagen, na gut, wenn es sein muss, aber sonst treffe ich mich nicht mit euch. Sind wir aber Menschen, die uns begeistern, die uns inspirieren, die uns immer wieder ein Lächeln auf den Mund zaubern, da können wir stundenlang zusammen sein. Da nehmen wir uns extra viel Zeit. Und Jesus sagt, so einer will ich sein für dich. Ich will dir ein Lächeln ins Herz legen. Ich will dir ein Lächeln auf den Mund legen. Komm, lass uns miteinander singen. Lass dich begeistern von mir. Und plötzlich ist Beten nicht Mittel zum Zweck, sondern Beten ist der Raum, in den Jesus mich einlädt. Jesus ist die Begegnung, die mich entscheidend prägt. Sei es, ob ich in der Fürbitte bin, sei es, wenn ich im Lobpreis bin oder sei es einfach, weil ich nur da bin, ganz still und höre und still bin und loslasse und bei Jesus bin. Darum geht es Jesus, dass wir nicht den Lohn des Blicks der Menschen allein haben, das ist zu wenig, das tut uns letztlich nicht gut, sondern dass wir diesen Lohn von Gott bekommen. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zum Vater, der auch im Verborgenen ist, gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Es geht um den Lohn, den du bekommst. Das Gebet ist nie wirkungslos. Jesus lehrt uns ein anderes Modell, dass wir uns von Gott anschauen. Und dass wir auf Gott schauen, unter dem Blick Gottes leben. Jesus war nicht einfach und er war nie jemand, der gesagt hat, was die Leute hören wollten. Er war unbequem. Er hat die Menschen enttäuscht. Er ist einfach weggegangen, wenn alle gedacht haben, jetzt geht's los. Er hatte nicht alle geheilt. Er hatte nicht auf alle Fragen eine Antwort gegeben. Und man war doch zugleich fasziniert und dann wieder sehr, sehr unsicher. Wer ist das? Wer ist denn Jesus? Er war nah bei den Menschen, aber dann war er immer wieder auch weg. Er war nah beim Vater, wie es kein anderer vielleicht so gelebt hat. Und er sagte, meine Speise ist das, dass ich beim Vater bin, dass ich den Willen des Vaters tue, dass ich ganz nah auf ihn höre. Und er lebt dieses Modell. Er sagt, das, was ich bin, was ich sage, was ich tue, alles kommt, weil ich mich vom Vater erfüllen lasse, weil ich unter dem Blick des Vaters bin. Jesus sagt, oder als Jesus getauft wird, hört er aus dem Himmel die Stimme, du bist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das ist der Blick des Vaters. Jesus hat noch nichts erreicht, noch nichts gemacht, noch kein Werk vollbracht, noch kein Wunder getan. Da sagt Jesus, du bist mein geliebter Sohn. Und das ist auch das, was er dir sagt. Vor jeder Bitte, vor jedem Gebet schaue ich Jesus an und er sagt, du bist mein geliebter Bruder. Du bist meine geliebte Tochter. Du hast noch nichts erreicht am Tag, noch nichts geschafft. Du hast noch kein Problem gelöst. Und Jesus sagt, schau, ich liebe dich schon. Du stehst unter der Dusche und dann spürst du, wie die Dusche als Bild da ist. So werde ich überströmt von der Liebe Gottes. Noch gar nichts passiert. Aber Liebe Gottes ist da. Wenn Jesus betet, dann betet er so. In dieser Gewissheit und in dieser Erfahrung. Er sucht die Augen des Vaters, die Speise, die sein Leben satt macht. Einer Konferenz hat jemand diesen Spruch zitiert. In unserer Zeit, in der wir so sehr um unsere Aufmerksamkeit gekämpft wird, in jedem Moment unseres Lebens auf unserem Smartphone, auf unserem Handy, im Internet, auf dem Computer, in der Arbeit, in der Familie, überall werden wir gefragt, sind wir gefragt, wird um unsere Aufmerksamkeit gekämpft. Und da sagt er, das, was entscheidend ist heute, Fokus ist the new IQ. Fokus ist die neue Intelligenz. Sich auf etwas konzentrieren, auf das Richtige konzentrieren, ist die neue, die wichtige Intelligenz, die man haben muss, um Erfolg zu haben. Erfolg zu haben bedeutet, dass ich mich den entscheidenden Dingen dafür aussetze. Und da sagt Jesus, für unseren Glauben bedeutet das, bete. Bete unter dem Blick des Vaters. Das ist das Entscheidende, was wirklich zählt. Ich setze mich dem Blick des Vaters aus, der mich bedingungslos liebt. Seit September versuche ich das. In Bad Nauheim, im Sprudelhof, jeden Tag so eine Stunde am Klavier singe ich, beten. Manchmal ist jemand da, mit dabei. Einer ist immer da, Jesus. Und das ist etwas, was mich jetzt über die Monate beeindruckt, dass das wirklich Stunden sind, die verändern. Da ist niemand, der Applaus jubelt, niemand, der vielleicht großartig ist, aber Jesus ist da und verändert das Leben. Und das langfristig, nicht jetzt nur für den Moment, dass man, oh, ich habe wieder eine gute Stimmung, super, das war schön heute Morgen, sondern dass man spürt, das verändert das ganze Leben nachhaltig. Unter Gottes Blick zu leben heißt, ich setze mich diesem Blick aus. Das bedeutet beten. Darum sagt er, geh in deine Kammer und schließ die Tür und hör auf diesen Herrn, auf diesen liebenden Herrn. Wenn Jesus Worte ausspricht und dieses Bild gebraucht, dann muss er wissen, dass die meisten Leute damals überhaupt kein Zimmer hatten. Also damals war es so, man wohnte in einem Haus und das war ein Haus, ein Raum. Da hat man geschlafen, da hat man gegessen, da war alles in einem Raum. Vielleicht gab es noch eine Speisekammer, die konnte man extra noch zuschließen, eine kleine Kammer. Vielleicht meinte Jesus diese Kammer, diesen einen Ort. Wir würden das vielleicht heute so sagen, es ist ja manchmal auch so, als Familie vielleicht mit kleinen Kindern, da hast du auch keinen Ort, wo du allein bist, ne? Doch einen gibt's. Das Klo. Auch nicht mehr. Schade. Wo finden wir diesen Raum? Genau das, denke ich, ist auch das, was Jesus hier so deutlich macht. Es ist ein Raum, der ist umkämpft. Der ist nicht so einfach. Oh ja, gehe ich mal in mein Zimmer. Unsere Kinder sind jetzt zum großen Teil aus dem Haus. Und ab und zu gibt es Wochenenden, da sind alle da. Vor zwei Wochen war das so. Da bin ich ganz durcheinander, wenn das so ist. Weil ist man gar nicht mehr gewohnt. So viel Unruhe, so viel Raum, der plötzlich eingenommen wird, der sonst eben vielleicht von uns eingenommen wird. Und so ist das ja in unserem Alltag immer. Es ist nicht selbstverständlich, einfach zu sagen, ich setze mich dem Blick Gottes aus. Es ist so einfach zu beten. Jesus macht dieses Dilemma deutlich mit diesem Bild. Und er sagt, du brauchst einen neuen Raum. Und der ist gar nicht unbedingt eben äußerlich zu nehmen, sondern der ist, ich bin in dir, ich wohne doch in dir. Der Geist Gottes wohnt doch, hat doch Wohnung genommen in dir, in deinem Herzen. Dieser Raum, in dem wir stimmen und die Blicke der Menschen zu unseren Entscheidungen führen, da sagt Jesus, in diesen Raum will ich hineinschauen. Diesen Raum, in dem wir entscheiden und planen, meistens unter dem Fokus vielleicht der Menschenfurcht, in diesem Raum will ich hineinrufen, hineinschauen, ohne dass jemand dazuschaut. Mach die Tür zu, schließ ab, lass keinen mehr rein. nur du und ich. Das ist die Intention, die Jesus hat in diesem Beispiel, das ist sein Allerwichtigstes für die Jünger, was er uns als erstes, als Grundlegendes sagt. Lass dich von Gott anschauen, wenn ihr betet. Das ist die wichtigste Lehre. Nicht von den Menschen mit einer Maske, die ihr aufsieht, sondern betet unter dem Blick des Vaters. Setz dich diesem Blick des Vaters aus und du hast einen Lohn, der ist ewig. Der ist ewig. Der ist nicht einfach nur für den Moment da, dass du eine gewisse Befriedigung hast, dass du was geschafft hast, dass Menschen dich toll finden oder dass du eine Pflicht erfüllt hast. Nein, das ist ein ewiger Lohn, diese Gemeinschaft mit Gott. Die nimmt dir niemand weg. Der Vater, der auch ins Verborgene hineinschaut, da schaut sonst vielleicht niemand hin. Das sieht kein Mensch, was da passiert. Aber Gott sieht es. Und er verändert das auch und schafft Neues. Bete zu dem Vater, der im Verborgenen gegenwärtig ist. Kein Mensch kann dir da mehr helfen, aber Jesus wirkt da hinein. Und dann passiert es genau umgekehrt, wie wir das vielleicht bei der Menschenfurcht sehen. Da spricht mich Jesus in diese Beschämung hinein an. Wie wir es eben in dem Lied gesungen haben, ich kann gar nicht verstehen, was du am Kreuz getan hast. Ich kann das gar nicht begründen. Aber die tiefe Erfahrung ist, er nimmt alle Scham weg. Ich bin angenommen von Anfang an, mitten in aller Beschämung, dass ich es nicht geschafft habe, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht so perfekt bin, wie ich es mir selber wünsche, dass ich nicht unter der Kontrolle der Menschen stehe, dass ich nicht alle Erwartungen erfüllen muss, sondern dass ich angenommen bin vom Schöpfer, vom Herrn der Herren, von Jesus, der für mich gestorben ist, dass ich Beachtung finde im Himmel. Wenn ich bete, stehe ich vor dem Thron Gottes. Die Gebete werden dort sein, bei dem, der die Weltgeschichte lenkt. Dann bin ich anerkannt. Ich bin geliebt. Das nimmt niemand weg. Das kann niemand zerstören. Es ist ewig. Und dann wächst ein ganz anderes Bild. Es ist genau andersherum, wie das Bild, wenn wir auf Menschen schauen, wie Menschen uns bewerten, wie Menschen uns ansehen. Wenn Gott so sieht, enden wir nicht in der Beschämung, sondern in der Anerkennung. In der Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes. In der Identität, dass ich angenommen bin. Dafür will ich meine Zeit nehmen. In diese Kammer gehen, abschließen und sagen, Jesus, hier bin ich. Schau mich an. Ich kann mich selber gar nicht anschauen, aber wenn du mich anschaust, dann verändert sich mein Leben. Und hier sind meine Anliegen, hier ist meine Not. Herr, ich brauche ein Wort von dir. Herr, rede du zu mir. All das geschieht in diesem Raum. Und dazu will ich immer wieder mir selber Mut machen, aber auch allen anderen zu sagen, nehmen wir diesen Platz ein. Beten ist nicht etwas Freudloses, etwas, was wir mit Ernst und Zittern. Manchmal müssen wir kämpfen, das stimmt. Aber in der Regel ist es diese große Freude zu sein, wo wir hingehören, bei Jesus. Die Freude über ihn. Und das ist etwas, was für uns so zur tragenden Kraft wird. Wir hatten eine Vorstandssitzung, damals im Vorstand vom Krishoner Gemeinschaftswerk. Und ein langer, schwerer Samstag war das, kam müde nach Hause. Wir hatten eigentlich eine gute Sitzung. Es waren viele schwere Themen, vieles an Schulden, die zu bewältigen waren und was es so alles immer so gibt. Wir hatten eine gute Andacht, ein biblisches Wort, was uns Mut gemacht hat, auch gegenseitig. Wir haben viel für die Anliegen gebetet, geistlich wirklich auch eine gute Zeit. Und dann kam ich abends nach Hause und habe noch eine Zeit mich in den Saal gesetzt bei uns. Es ist wunderbar, wenn man sowas hat, ein Ort der Ruhe, auch äußerlich. Es war still und habe den Psalm 37 gesungen, und also einfach so frei gesungen und gebetet. Und da geht es um diese Lust, die man am Herrn gewinnt, dass das etwas ist, was uns aufbaut. Und das war in diesem Moment so entscheidend. Es war eigentlich ein anstrengender Tag, aber auch geistig eigentlich ein guter Tag. Und trotzdem am Ende zu spüren, das Wichtigste ist diese Freude an Jesus wirklich neu zu spüren, neu entdecken. Und zu merken, ich kann nicht das andere loslassen. Ich weiß, wir wussten, so viele Probleme haben wir noch nicht gelöst. Aber ruhig sein und in der Freude, in der Lust am Herrn zu sein, Liebe zu empfangen, Worte aufzunehmen, ernst zu nehmen, das hat diesen ganzen Tag wichtig und wertvoll gemacht. Auszusprechen, bekennen, festzumachen, was er mir geben will, was ich ihm geben kann. Und in diesen Momenten spüre ich, wie wichtig das ist, bei ihm zu sein. Und dass es für ihn auch zuallererst um ihn geht, nicht um meine Arbeit, sondern dass ich bei ihm bin und von ihm beschenkt werde. Amen.